Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Data Navigator Podcasts. Im Wochenrhythmus finden sich Hubertus von Rönne und ich inzwischen zusammen, um über die Chancen zu sprechen, die der Data Act mit sich bringt. Hier und da geht es auch um Compliance-Themen, die auch der Data Act als Teil der EU-Strategie nun mal so in sich birgt. Heute stehen aber wieder die Möglichkeiten im Mittelpunkt. Mein Name ist Martin Schönbacher, ich bin Fachanwalt für IT-Recht bei Herting Rechtsanwälte und Host des Podcasts Herting FM, unter dessen Flagge wir das hier derzeit laufen lassen. Wie schon gesagt, ist wieder der Strategieberater Hubertus von Rönne bei mir und er wird auch sogleich unseren heutigen Gast vorstellen. Hallo, aber zunächst dir, lieber Hubertus.
Ja, Martin, hallo. Freut mich, dass wir jetzt zusammengekommen sind. Ich freue mich besonders auch über unseren heutigen Gast, Alanus von Radetzky, der nämlich Geschäftsführer ist von, auch Gründer von DKSR. Was hinter DKSR gleich steckt, das wird er uns selber erzählen. Ich freue mich besonders auf das Gespräch, weil wir heute nach den vielen guten Gesprächen, wo es häufig um das Warum geht, vor allen Dingen auch über das Wie von Datenaustausch sprechen. Denn das ist das Kerngeschäft von DKSR. Vielleicht sagst du aber, Alanus, erst ein paar Takte zu dir selbst und dann, was DKSR da in dem Bereich macht.
Ja, super. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich bin der Geschäftsführer und der Mitgründer von DKSR. DKSR steht für das Datenkompetenzzentrum für Städte und Regionen. Wir sind eine Ausgründung aus der Fraunhofer Morgenstadt-Initiative. Die habe ich selber viele Jahre geleitet, beziehungsweise dort das Innovationsnetzwerk geleitet, mit dem wir uns schon seit 2010 eigentlich mit Fragen auseinandergesetzt haben, wie können wir eigentlich Technologien und insbesondere eben auch datengetriebene Technologien nutzen, um Stadt- und Regionalentwicklung effizienter, besser zu machen, um unsere Städte lebenswerter zu machen, nachhaltiger. Und daraus ist DKSR als ein Spin-off entstanden. Was macht DKSR? Wir digitalisieren die Stadt- und Regionalentwicklung. Also wir entwickeln und wir betreiben Open-Source-Datenplattformen für Städte und Regionen, auch teilweise für ganze Bundesländer. Im Kern ist das ein Open-Source-Data-Hub für die öffentliche Hand, den wir betreiben. Und da helfen wir ganz unterschiedlichen Städten und Regionen, wirklich den Wert aus Daten zu heben für die Verwaltung, für bessere Verwaltungsprozesse, ja, für eine effizientere und besser aufgestellte Verwaltung, aber eben auch für ganz neue Dienste und auch ganz neue Erkenntnisse. Das macht DKSR. Uns gibt es jetzt seit etwas über 4 Jahren und wir sind so um die 35 Leute mit Sitz in Berlin.
Sehr schön. Ja, das ist sehr spannend, dass du da so hervorhebst, wie wichtig Daten für Städte und Kommunen werden. Das kann man sich immer so gar nicht so gut richtig vorstellen, wie weit das auch schon datengetrieben ist. Vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Einblick geben, wie die Bedeutung von Daten im kommunalen Umfeld gewachsen ist. Vielleicht sogar mit einem Beispiel, bevor wir dann nochmal genauer drauf gucken, wie das mit den Daten aus dem Data Act auch ist. Aber vielleicht mal so einen allgemeinen Blick da drauf.
Ja, gerne. Also ich glaube, man kann generell erstmal sagen, dass Stadtentwicklung oder Kommunalentwicklung einfach immer komplexer wird. Und das liegt vor allem daran, dass die Rahmenbedingungen sich immer schneller verändern. Ne? Also wir haben es jetzt mit anderen klimatischen Bedingungen zu tun, aber eben auch anderen ökonomischen Bedingungen. Die Gesellschaft verändert sich. Und gleichzeitig steigen die Anforderungen an Stadtentwicklung. Also Beispiel, ja, das war vor 30 Jahren noch nirgendwo, hat man daran gedacht, aber jetzt müssen natürlich alle Städte klimaneutral werden. Wie mache ich das? Ja, es gibt sozusagen das Klimaneutralitätsgebot, die einen bis 2035, andere bis 2040, aber es gibt diesen Transformationspfad. Gleichzeitig soll man bezahlbaren Wohnraum schaffen oder die Mobilität verbessern, das Angebot an Nahmobilität öffentlichen Verkehr oder die Verwaltung natürlich effizienter machen, weil Fachkräfte wegfallen. Und letztlich ist das so, dass Städte eigentlich gar nicht mehr die nötige Geschwindigkeit auf die Straße bringen können und auch gar nicht mehr mit dieser Stringenz reagieren können, wenn sie nicht anfangen, mit Daten zu arbeiten. Ja, das heißt also, diese Aufgaben, die Kommunen heute haben, die können sie gar nicht wirklich adäquat bewältigen, wenn sie nicht mit Daten arbeiten. Also Beispiel Klimaneutralität, ja, können wir uns einen kleinen Anwendungsfall raussuchen, der Switch zur E-Mobilität. Es werden immer mehr Elektrofahrzeuge und letztlich liegt dahinter natürlich ein entsprechendes Netz, was irgendwann mal entwickelt und gebaut wurde. Und damit wir alle in Zukunft unsere Elektrofahrzeuge auch zu Hause oder in der Nähe von zu Hause laden können, muss dieses Niederspannungsnetz auch überwacht und gemanagt werden. Sonst geht das nämlich in die Knie, wenn plötzlich zu viele E-Fahrzeuge gleichzeitig laden. Ja, und das heißt, das muss erkannt werden. Das muss dann, also wenn jetzt, sagen wir mal, ein Straßenzug für 10 Fahrzeuge ausgelegt ist und das 11. Fahrzeug wird drangehängt, dann muss das automatisch erkannt werden und quasi in Echtzeit runtergeregelt werden. Ja, und diese Information kommt natürlich aus den Geräten wie der Wallbox oder dem Fahrzeug, der Ladeinfrastruktur etc. Ohne diese Daten ist es unmöglich, dass das in Echtzeit zu bewerkstelligen. Da bräuchte man ganz andere Ansätze und müsste wirklich die Infrastruktur komplett neu aufbauen. Ja, das ist so ein Beispiel.
Jetzt hast du ein Beispiel genannt, vielleicht noch mal ein bisschen Schritt zurück. Generell, von welchen Arten von Daten sprechen wir denn überhaupt, wenn es um Kommunen geht? Also da könntest du wahrscheinlich jetzt 2 Stunden ohne Pause erzählen, aber vielleicht noch mal an 1, 2 weiteren Beispielen. Du hast es jetzt mit der E-Mobilität genannt. Also welche Daten kann die Kommune gebrauchen und wo kommen die her? Das ist so ein bisschen der Punkt.
Ja, also auf der einen Seite gibt es natürlich die traditionellen, eher statischen Daten. Viel kommt traditionell aus dem Bereich der Geodaten. Die liegen meistens in den Stadtplanungsämtern, ja, GIS-Systeme. Die werden jetzt plötzlich interessant, zum Beispiel für sowas wie die kommunale Wärmeplanung. Ja, da muss man wissen, dann wo liegt die bisherige Infrastruktur? Das sind dann wirklich sozusagen Karten, digitale Karten, ne? Welche Gebäude? Das heißt, man braucht eine Art Liegenschaftskataster und so weiter. Das sind so die Basisdaten, mit denen man arbeiten muss. Und die werden jetzt aber zunehmend angereichert mit dynamischen Daten, die es erst seit, ich sag mal, relativ kurzer Zeit gibt oder eben auch noch nicht, ja, so wie beispielsweise Daten aus Smart Metern, ja, das heißt aus Energiemessgeräten, letztlich auch aus dem Verkehrssystem, beispielsweise aus der Infrastruktur, die unter der Straße liegt und so weiter. Das heißt, ne, also eigentlich kann man grob unterscheiden, es gibt diese, ich sag mal, klassischen Daten, wenn man jetzt auf die Stadt und die Infrastruktur guckt, eher geodatenbasiert, GIS-basiert, und jetzt gibt es zunehmend eben auch Daten aus vernetzten Geräten, Echtzeitdaten, mit denen man dann wirklich auch die Dienste und die Angebote ganz anders entwickeln und bereitstellen kann, als das früher der Fall war. Und dann gibt es natürlich noch die klassischen Verwaltungsdaten, ne? Also sozusagen das Einwohnermeldeamt und die Kfz-Zulassungsstatistik und so weiter. Das sind die Daten, mit denen die Kommunen gewohnt sind zu hantieren. Spannend wird es aber, wenn man eben die auch mit neuen Echtzeitdaten oder dynamischen Daten, die aus vernetzten Geräten kommen, mal übereinander legt. Ja? Also klassisches Beispiel, bleiben wir beim Laden von E-Fahrzeugen. Ich habe ja in meiner Kfz-Zulassungsstatistik, kann ich herauslesen, welche Fahrzeuge sind eigentlich E-Fahrzeuge, die zugelassen werden? Und wo werden die eigentlich zugelassen? Und wenn ich das dann aber abgleiche beispielsweise mit, wo wird denn im öffentlichen Raum viel und wo wird wenig geladen? Also mit Echtzeitinformationen oder dynamischen Daten aus Ladeinfrastruktur, aus den öffentlichen Ladestationen, dann kann ich daraus beispielsweise auch eine Strategie ableiten, wie ich effizient die Mittel, die in beispielsweise Ladeinfrastrukturaufbau fließen, einsetzen kann, nämlich dort aufbauen, wo mehr Ladeinfrastruktur benötigt wird. Ja, also das ist so Beispiele, wie eben die Daten, die jetzt nicht schon immer, aber schon seit einer längeren Zeit in den Kommunen genutzt werden und die neuen dynamischen Sensordaten eben wirklich sinnvoll zusammengebracht werden können.
Ja, sehr spannend. Wie muss man sich das denn in der Praxis vorstellen bezüglich dieser vernetzten Daten? Fließen die schon in reifvollem Schwalle in Richtung Verwaltung oder ist das eher zögerlich? Gibt es da Widerstände? Wo liegen die heute? Was erlebt ihr da?
Ja, das ist ganz interessant, ne? Weil in den wenigsten Kommunen ist es so, dass die Echtzeitdaten, also die Daten aus vernetzten Geräten, den Kommunen selbst gehören oder sozusagen im Zugriff der Kommunen sind. Ja, also die ersten Kommunen oder viele haben mittlerweile so eigene kleine LoRaWAN-Netze aufgebaut, um möglichst damit dann eben auch IoT- und Sensordaten abzugreifen und fangen dann auch an, Sensoren zu kaufen und Sensoren zu verbauen. Ja, also es gibt Sensoren für alles Mögliche, für die Bodenfeuchte beispielsweise, um die Baumgesundheit zu steuern, für Glatteis und Glatteissensorik, um darauf reagieren zu können und so weiter, Verkehrskameras. Aber dennoch ist das nur ein Bruchteil eigentlich der Daten, die im öffentlichen Raum vorhanden sind oder auf die man prinzipiell zugreifen könnte, wenn man wüsste, dass es sie gibt und wenn man wüsste, wie man darauf zugreift. Ja, also da gibt es natürlich noch echt viel, viel Potenzial nach oben. Also wir arbeiten ganz oft mit allen möglichen Drittanbietern. Ja, also das sind dann ganz unterschiedliche Unternehmen, wie beispielsweise die Sharing-Anbieter, Mobilitätsdatenanbieter, diejenigen, die Scooter- und Shared-Bikes-Systeme betreiben, Anbieter von Parkhausdaten oder Parksensorik, bis hin eben zu Gebäudeenergiedaten, die aus irgendwelchen Gebäudeenergiemanagementsystemen kommen und so weiter. Ne? Und das sind dann eher Daten, die wir natürlich nicht von der Kommune bekommen oder dem kommunalen LoRaWAN-System. Also LoRaWAN in Klammern, das ist so ein bestimmter Funkstandard, für die das noch nicht gehört haben. Sondern das sind dann Daten, die wir vom IoT-System, von der IoT-Plattform eines kommerziellen Betreibers abziehen. Ja, ja. Natürlich mit dessen Zustimmung.
Spannend, würde ich ganz gerne parken, den Gedanken, da schwirrt ja ein paar Sachen in meinem Kopf herum, zum Beispiel, dass das ja nun typischerweise die Hersteller sind, die jetzt möglicherweise in Zukunft Schwierigkeiten haben werden, diese Daten noch zu haben. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Vorher aber bin ich aufgemerkt, als du meintest, sozusagen grob zwei oder drei Kategorien von Daten, Daten, die wir schon immer haben und dann angereichert mit Daten, die jetzt da kommen. Also selbst in mittelgroßen Projekten, mittelgroßer Mandanten aus privater Hand, wo jemand den Hut aufgesetzt bekommen hat und jetzt die Datenstrategie durchgesetzt wird, selbst da sehe ich, sagen wir mal Chaos, und vielleicht Projekte scheitern. Wie schafft man das in einer Kommune, wo ja noch ganz andere Strukturen herrschen, wo Leute sitzen, die mit meinen Daten jetzt hier zu tun haben, wie schafft man es da, überhaupt mal zu sehen, welche Daten kommen da, was ist sinnvoll zusammenzuführen und dann die Leute an den Tisch zu kriegen, damit das Teilen auch stattfindet?
Ja, du bohrst jetzt natürlich das dicke Brett, ne? Aber das ist ja schon auch richtig, weil das ohne das geht es nicht und bleibt, ohne das bleibt das Thema Datennutzung immer nur Stückwerk. Das stimmt. Also genau dieser Punkt ist meiner Ansicht nach auch der nach wie vor der sozusagen zentrale Punkt, an dem angesetzt werden muss. Es ist nicht die Technologie, ja, da sage ich gleich noch ein bisschen was zu, aber die Technologie, die haben wir, es ist eher wirklich die Organisation, weil datenbasierte Stadtentwicklung ist letztlich ein Querschnittsthema. Ne? Das liegt quer über alle Fachbereiche. Und hier muss letztlich eine Governance aufgesetzt werden, die dabei hilft, die gesamte Stadtverwaltung, also die verschiedenen Fachämter und Fachbereiche, idealerweise inklusive der städtischen Betriebe, als ein zusammenhängendes System zu begreifen. Ja, damit die eben die Daten zwischen den Fachbereichen auch teilen. Und also das ist aus meiner Sicht die Voraussetzung, ja, weil man hat ja auf der einen Seite Querschnittsrollen zunehmend geschaffen, also zum Beispiel den Klimamanager, ja, oder den Nachhaltigkeitsmanager oder also letztlich wenig, was heute in den Kommunen passiert, ist nur noch ganz silohaft in der einzelnen im einzelnen Fachamt. Das heißt, es gibt schon diese Rollen, die können aber ihren Aufgaben gar nicht gerecht werden, weil sie jedes Mal von neuem in die einzelnen Fachämter rennen müssen und um Daten betteln. Ja, also hast du mal hier eine Excel-Datei und wo liegen die nochmal und hattest du nicht mal da eine CSV aus dem Jahr 2019? Ich kann mich dran erinnern und so weiter. Ja, also es ist richtig, es ist tatsächlich ein Flickenteppich und deswegen braucht es, das sagen wir immer und das sehe ich wirklich so, es braucht ein Commitment auf der obersten Führungsebene, dass die Stadt sich zu einer datengetriebenen Organisation weiterentwickeln soll. Ja, und dass das wertvoll ist, mit digitalen Ansätzen zu arbeiten und bestehende Prozesse zu verbessern und neue Prozesse aufzusetzen und neue digitale Dienste anzubieten. Also dieses Verständnis, das braucht es, weil es eben Querschnittsthema ist. Und dann müssen entsprechende Rollen definiert werden, die zum Beispiel eine Datenstrategie steuern. Und zum Beispiel kann das sein, ein CDO, ja, ein Chief Digital Officer oder Chief Data Officer, das haben mittlerweile eine Reihe von Städten. Das kann eine Art Fachbereich digitale Stadt sein. In einigen Städten ist das eine Stabsstelle. Es ist gut, wenn die nah am OB ist, weil sie damit gewisse Entscheidungshoheit und Steuerungswirkung hat. Und die muss dann aber durch Rollen innerhalb der Fachbereiche gespiegelt werden. Also das können sogenannte Data Stewards sein oder Digital Directors oder Digitallotsen, wie man das mal in Baden-Württemberg genannt hat, aber Verantwortliche in den einzelnen Fachbereichen, die dort dafür sorgen, dass die Data Governance umgesetzt wird und durchgesetzt wird und die Standards, die man definiert, auch entsprechend berücksichtigt werden und so weiter. Also das ist ganz zentral, um das wirklich auch aus der Organisation herauszusteuern. Und was wir dann immer wieder sehen, ist, dass es da eigentlich dann auch noch nicht aufhört, sondern du brauchst zusätzlich eine so eine Art neue Rolle. Wir nennen das Data Intelligence, oder wir haben bei uns ein Team, das nennt sich City Intelligence. Ja, das sind die Leute, die gucken sich die Stadt durch die Brille der Daten an. Das heißt, du brauchst eine Art Fachlichkeit, musst aber auf der anderen Seite auch verstehen, cool, was sagen mir denn die Daten? Und wie kann ich denn die Daten zum Beispiel als klugen Proxy für Mustererkennung XY nutzen? Und diesen fachbereichsübergreifenden Data Intelligence Unit oder wie auch immer man das nennen möchte, das ist eigentlich eine ganz wertvolle Einheit, die ich noch viel zu wenig sehe in den Städten, weil erst da dann die Potenziale gehoben werden. Ja, entweder in Richtung Effizienz, so lass uns mal angucken, welche Prozesse wir hier eigentlich entschlanken können. Ja, wo machen wir eigentlich redundantes Zeug? Ja, das lässt sich dann sehr schön meinen. Oder in Richtung, cool, welche besseren Dienste können wir eigentlich anbieten? Welche Lösungen können wir jetzt eigentlich aus den Daten, die wir in unserer Kommune haben, entwickeln und dadurch die Nachhaltigkeitsziele erreichen oder den Bürger einen besseren Dienst an die Hand geben? Ja? Und der letzte Punkt, Hubertus, du hast...
Ich wollte nur sagen, es ist wahnsinnig spannend, was da auch für neue Rollen entstehen und wie neue Prozesse oder Prozesse neu gedacht werden. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit, auch ein Podcast-Interview auf Englisch allerdings, mit einer Vertreterin aus der Stadt Wien. Also die haben da ganz tolle Beispiele, glaube ich, auch von neuen Rollen und der sehr unkonventionellen Weise, wie sie dann die Leute zusammenbringen, die an dem Thema interessiert sind. Das ist ja manchmal auch opportunity-driven, würde ich sagen. Man bringt am besten die Leute zusammen, die wirklich eine Fable haben, die Interesse haben an Daten oder auch vor allem der Wertschöpfung durch Daten. Also fällt dir da auch ein Beispiel in Deutschland ein, wo es besonders gut funktioniert? Was du teilen könntest?
Also Wien ist das absolute Role Model, definitiv. Ja, die haben wirklich das Thema durch ihre Organisation durchdekliniert und wirklich auch, also Data Excellence in der Organisation verankert. Die Brigitte Lutz ist das wahrscheinlich, mit der du gesprochen hast. Ne? Genau. Ja, die ist natürlich die Koryphäe, die ist jetzt leider in Rente gegangen, aber die hat das wirklich super aufgesetzt. Die haben Lehrgänge, die man durchlaufen kann, ja, also wirklich Schulungen und Trainings für die gesamten Verwaltungsmitarbeiter. Also das ist schon beeindruckend. Genau, wenn du mich nach Deutschland fragst, also ich glaube, eine Stadt, die mir immer wieder positiv auffällt, ist die Stadt Freiburg. Ja, die haben wirklich, also Freiburg hat sich in diese Richtung wirklich sehr, sehr gut entwickelt und entsprechend auch mit einem sehr dynamischen und ambitionierten Team aufgestellt und adressieren das Thema auch genauso aus einer Data Governance und einer Data Excellence Brille mit den richtigen Organisationseinheiten, mit einer dahinterliegenden Unterstützung durch eine Plattform. Also Freiburg ist toll, wie die das machen, und Mönchengladbach ist ein anderes Beispiel. Ja, mit Mönchengladbach haben wir auch bereits gearbeitet, wo ich auch fand, die haben das Thema wirklich verstanden, durchdrungen und richtig aufgesetzt in ihrer Organisation. Und dann gibt es natürlich sicherlich noch weitere, jeder steht da so ein bisschen an unterschiedlichen Herausforderungen, aber die beiden, die fallen mir jetzt mal spontan ein.
Genau. Du sagtest gerade Data Excellence vielleicht dazu. Achso, du hast noch einen anderen Gedanken, dann parke ich meine Frage gerade noch.
Also ja, genau. Also ich wollte halt letztlich einen Punkt natürlich noch machen, nämlich neben diesen organisatorischen Fragen ist es schon wichtig, dann die Unterstützung auch der richtigen Plattform zu haben. Ne? Also man braucht dann schon ein einheitliches System, um die Daten zu erfassen, zu katalogisieren, um Schnittstellen zu standardisieren, um sozusagen Daten auszutauschen, verfügbar zu machen. Und wir haben gesehen, dass es hilft. Das ist tatsächlich ganz, ganz lustig. Wir bringen ja so ein Open Source, so ein Data Hub mit. Und wir bringen aber auch ein Rollen- und Rechtesystem mit. Ja, und lustig ist, das funktioniert so ein bisschen wie so eine Art U-Boot für die Verwaltungstransformation, weil wir ja schon die Rollen haben. Ja, wir können natürlich, wenn die Stadt uns sagt, du, wir haben ganz andere Rollen, dann passen wir die natürlich an. Aber meistens ist es so, dass die Stadt sagt, ja, wir haben gar keine Rollen. Dann können wir sagen, naja, nimm doch die. Ja, wir haben da viel Hirnschmalz reingesteckt. Das macht Sinn, diese Rollen, die wir mitbringen innerhalb dieses Portals. Also nimm doch die und ordne die mal den Leuten zu, die sie ausüben sollen. Und dadurch kommt diese Verwaltungstransformation so ein bisschen, ich sag mal, durch die Hintertür eigentlich schon mit. Ja, und das ist eigentlich ein ganz, ganz interessanter Aspekt.
Letztlich, weil die Verwaltungsmitarbeiter den Vorteil sehen, wenn sie Zugriff auf Daten bekommen und eben nicht nur auf ihre uralten GIS-Daten, whatever, sondern eben auf angereicherte Daten, wo vielleicht, oder sehen, okay, da gibt es noch einen anderen Hub, wo ich mir in die Plattform was ziehen kann und daraus vielleicht meine Schlüsse ziehen kann. Das ist sozusagen das, was du meinst mit dem Wachstum von innen, anstatt dass da jetzt ein riesiges Projekt aufgestülpt wird, was dann an der Hälfte der Leute vorbeigeht oder mehr.
Genau, und wenn du aber auch Dinge, die du bisher, Dinge, die du bisher händisch tun musstest, plötzlich einfacher machen kannst, digital machen kannst und automatisieren kannst, ja. Also wenn du jetzt nicht mehr, einmal die Woche die Daten von 5 Quartieren zusammenträgst in eine Excel-Datei und sie neu abspeicherst und in eine Grafik überführst, sondern wenn du das einfach in einem digitalen Dashboard automatisierst, ja, und auf Knopfdruck einfach den Bericht bekommst, so. Ja, das ist dann hat man einen echten Mehrwert, so, man kann seine Zeit mit anderen Sachen verbringen, und das ist dann eigentlich so ein, eher immer so ein Aha-Erlebnis, da springen dann die Leute auf und sagen, ja, cool, okay, super, da muss ich dann meine Daten auch mal reinstellen.
Ja. So, nun am 12. September ist ja der große Tag, zumindest für die Hörer unserer Podcast-Serie. Da ist nämlich der Effective Date für den Data Act angesetzt. Ab dem Tag soll eigentlich, so die Idee der EU, der Datenmarkt für Daten von Connected Objects, also verbundenen Objekten, rasant wachsen. Wie siehst du das projiziert auf die Kommunen, Städte und Kommunen? Du hast vorhin angedeutet, da gibt es ja auch die Verkehrsbetriebe beispielsweise. Ja. Welche sind so, was siehst du für Potenzial im städtischen, im kommunalen Bereich, auf neue Daten zurückzugreifen? Was seht ihr vielleicht heute schon? Datenaustausch findet ja auch heute schon statt, nicht erst ab dem 12. September.
Klar, also ich meine, Beispiele gibt es natürlich wirklich, wirklich sehr, 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 sehr viele. Ne? Da kann man sich alles Mögliche, findet man auch alles Mögliche. Ich kann mal so ein paar Punkte vielleicht rausgreifen, wo ich persönlich sehe, da ist wirklich ein Painpoint und da wollen Kommunen ran, müssen sie ran, gehen sie auch teilweise schon ran. Das eine ist das ganze Thema der Energieeffizienz kommunaler Gebäude. Also wirklich die Verbesserung der Energieeffizienz oder eben Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele über den Gebäudesektor. Ja, das ist auf der einen Seite eben die kommunale Wärmeplanung. Das ist ja eine verpflichtende Aufgabe von Kommunen mittlerweile, dass sie eben planen müssen, wie bauen wir sozusagen das Wärmesystem um. Aber das geht dann noch weiter eben bis hin zur Anbindung von wirklich Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen und Nutzung deren Daten von privaten Gebäudemanagementsystemen. Das sind dann oft auch die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, also gerade in größeren Kommunen, die da eine wichtige Rolle spielen. Und wenn man anfängt, dieses Thema auf Quartiersebene zu denken, ja, und eben wirklich versteht, man hat hier Potenziale im Quartier, Energie miteinander zu teilen und gemeinsam eben auch die Emissionen runterzubringen, dann wird da ein Schuh draus. Also Beispiel ist in München oder auch in Porto und in Budapest und in Aarhus und in einer Reihe von anderen Städten, da arbeiten wir an einem an mehreren Projekten, um sogenannte Positive Energy Districts umzusetzen. Also das sind Quartiere, die sollen mehr erneuerbare Energien erzeugen, als sie verbrauchen. Ja, und das Quartier an sich soll quasi CO2-neutral sein, und zwar der Strom für die Gebäude, aber eben auch Wärme, Wasser, aber auch Strom für Ladeinfrastruktur und Elektrofahrzeuge und Busse und so weiter. Ja, also wirklich ganzheitlich gedacht. Und da ist wirklich diese Vernetzung von Geräten aus den Gebäuden, aus den Liegenschaften ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ja. Und vielleicht ein zweiter ist klar, also das ist das Thema Verkehr. Immer öfter wollen beispielsweise Städte private Mobilitätsdienste in die städtischen Verkehrsangebote einbinden, integrieren. Also in Berlin hat man das super gemacht mit der Yelby-App, ja, und es gibt auch eine Reihe von anderen Städten, die ähnliche Apps haben, aber viele Städte sind da weit von entfernt. Das heißt, dass man in der Lage ist, Routen über verschiedene Verkehrsträger zu planen und zwar und dann in Echtzeit zu verstehen, aha, da kommt dann der Bus und wenn ich jetzt hier den Scooter nehme und da hinfahre, dann habe ich 5 Minuten Zeit und dann warte ich auf den Bus und dann bringt der Bus mich zum Hauptbahnhof oder was auch immer, ne? Den Zugriff dann zu haben auf Echtzeit-Auslastungsdaten von Sharing-Anbietern, auf den Energieverbrauch von irgendwelchen Elektroscootern, auf Störungsmeldungen von privaten Betreibern, von Ladesäulen oder was auch immer. Ja, das sind ebenfalls ganz, ganz essentielle Daten, die immer wichtiger werden. Ja, genau. Klar. Und dazu, also, und da gibt's massig Beispiele im Bereich Abwasser und Wasser und Pumpen und so weiter. Also da könnten wir jetzt noch lange weitermachen.
Jetzt haben wir beide angesetzt, Hubertus, und sind vornehm, wie wir sind, zurückhaltend. Ich wollte auf einen Aspekt raus und dann nochmal Data Act bezogen. Also tolle Beispiele, die zeigen, dass die öffentliche Hand, dass die Kommunen möglicherweise Zugriff bekommen können. Ja, Stichwort Busse hatten wir hier auch schon mal, dass sie eben von Herstellern Daten bekommen können, einfach indem sie anfordern, die bisher nicht da waren. Gleichzeitig hast du jetzt nochmal das Beispiel gebracht mit den privaten Anbietern, Sharing Economy, die auf einem Datenschatz sitzen, die aber womöglich ab dem 12. September erstmal dafür sorgen müssen, dass sie die Daten überhaupt selber noch haben, weil sie ja nur nutzen dürfen, wenn sie einen Datenlizenzvertrag mit den Nutzern geschlossen haben oder, soweit es personenbezogene Daten sind, sich da nach der DSGVO umgeschaut haben, dass sie eben die entsprechenden Rechtfertigungen haben, die Daten auch zu anderen Zwecken zu nutzen. Und wenn ich zum Beispiel die Kommune Verträge hat mit solchen Anbietern, ist schon schön, wenn die dann auch weiterhin in der Lage sind, diese Verträge zu erfüllen. Sprich, wenn ich so ein Anbieter bin, muss ich halt jetzt schnell dafür sorgen, dass ich die entsprechende Rechtsgrundlage auch habe, um der öffentlichen Hand möglicherweise weiterhin Daten überhaupt liefern zu können. Und ihr habt natürlich auch ein Interesse daran, beziehungsweise wir alle als Kommune, dass diese Daten dann auch weiter fließen. Ist ja was man den Leuten erklären kann, aber das ist auf jeden Fall schon ein Thema, ne?
Also ich glaube, als Anbieter von Daten, ja, kommt schon eine Veränderung auf einen zu, wenn man sozusagen jetzt wirklich diesen Aspekt der Stadt, der Kommune und der Stadtwerke und so weiter betrachtet, die plötzlich Zugriff auf diese Daten oder das Recht des Zugriffs auf diese Daten erhalten. Da ändert sich natürlich etwas im Geschäftsmodell. Ja, das ist klar. Aber es ist auch nicht so ganz eindeutig aus meiner Sicht. Auf der einen Seite ist es so, ich als Kommune bekomme natürlich das Recht auf den Zugriff der Daten aus den Geräten, die mir gehören. Also beispielsweise aus meiner Verkehrsflotte. Ja, oder aus meiner Busflotte. Ich bekomme aber nicht Zugriff auf die Daten von allen Autos aus meiner Stadt. Ja. Weil die gehören ja allen möglichen anderen Personen. Und da gibt es, glaube ich, immer noch ein Delta, das ganz interessant ist für solche Anbieter wie ein Inrix oder ein TomTom oder wer auch immer, ne, solche Daten oder auch die großen OEMs, ja, die ja diese Daten heute recht teuer anbieten, ja, weil sie die Daten natürlich weiterhin bekommen, ich meine, Zustimmung vorausgesetzt, aber da werden die schon kluge Wege haben, ja, wie sie diese Zustimmung nach wie vor auch erhalten und veredeln und dann eben eher auf einer größeren Aggregationsebene ausspielen können, also für Bundesstraßen, Landesstraßen und so weiter. Ja. Also ich glaube nicht, dass das obsolet wird oder dass ihnen da komplett das Geschäftsmodell wegbricht.
Also was wir auch beobachtet haben, ist, dass das, was du gerade beschreibst, zum Teil sogar innerhalb der Verwaltung, also die Diskussion zwischen der Abteilung Statistik und dem lokalen Verkehrsflottenbetreiber beispielsweise. Auch selbst dort gibt es solche Vorbehalte. Nee, meine Daten bekommst du nicht. Insofern doch nochmal die Frage an dich und euer Team. Mhm. Wie ist denn eure Wahrnehmung? Der Data Act, ist das so als Grundprinzip, ist ja so ein Paradigmenwechsel, wie wir gerade gesagt haben, ist das eigentlich schon angekommen in den Kommunen weitestgehend oder wie seht ihr das?
Also bislang muss ich leider sagen, es ist das Potenzial überhaupt nicht erkannt. Ja, also wenn ich mit Kommunalvertretern spreche, dann hat sehr selten jemand vom Data Act gehört. Oder wenn nicht, oder wenn sie davon gehört haben, dann können sie es gut verstecken. Ja, und noch seltener können sie auch bestimmen, was bedeutet das jetzt eigentlich für meine Stadt. Also das ist aus meiner Sicht muss hier wirklich noch sehr stark Informationsmanagement betrieben werden, weil tatsächlich sehe ich nicht, dass der Data Act und das Potenzial des Data Acts schon angekommen ist. Ist halt auch erstmal trocken, ja. Man denkt sich, Data Act, EU, noch eine Regel, oh komm, lass mich in Ruhe damit. Ich glaube, was man tun muss, ist wirklich das einfach ganz klar das Potenzial aufzeigen, weil ich meine, Städte kaufen Daten ein heute, ja, die geben dafür Geld aus, die unterzeichnen heute langlaufende Verträge mit irgendwelchen Dienstleistern für die Straßenbeleuchtung, die Wasserverteilung, Ladeinfrastruktur und darin ist der Datenzugriff gar nicht geregelt. Und das heißt, die verschenken wirklich Millionen, ich weiß nicht, wenn man sagt, alle Kommunen in Deutschland sind das wahrscheinlich sogar Milliarden, ja, werden aktuell verschenkt, weil ihnen noch nicht bewusst ist, dass sie jetzt mit diesem Data Act plötzlich das Zugriffsrecht auf diese Daten bekommen. Und ich glaube, das muss wirklich dringend in das Bewusstsein eindringen. Also
Klingt nach einer super Aufgabe für das neue Digitalministerium. Nicht? Das
absolut, ja.
Echter Push sein, dass das Bewusstsein geschärft wird und damit letztendlich über quasi Digitalisierung und Datennutzung auch die Effizienz in der öffentlichen Verwaltung gesteigert wird, aber vor allem Budget entlastet wird. Das wäre doch genial.
Ja, also weißt du, wir hören nämlich immer zwei Argumente, warum das mit der Digitalisierung nicht klappt oder auch mit den Daten, kommunalen Datenplattformen. Das erste ist, wir haben kein Geld. Ja, und das zweite ist, wir haben keinen Zugriff auf die Daten. Oder die interessanten Daten, also Echtzeit, die liegen nicht bei uns und schwierig. Und und beide Argumente sind eigentlich nicht mehr valide, weil das Tolle ist, man kann digitale Infrastrukturen teilen. Ja, also wir bieten mandatierte Plattformen an. Im Landkreis Hof, da teilen sich 26 Gemeinden eine Datenplattform. Also das Argument, das kostet Geld, das ist damit eigentlich vom Tisch. Ja, Und jetzt beseitigt der EU Data Act ja eben auch das zweite Argument, nämlich wir kommen nicht an die interessanten Daten ran. Also es gibt eigentlich keine Entschuldigung mehr. Ja.
Ja. Genau, ja, hoffen wir, dass das so ist auch und dann auch so angenommen wird. Meine Beobachtung ist, und vielleicht reden wir darüber nochmal kurz, ist, Was man ja auch bisweilen sieht, ist oder als Gegenargument kommt, naja, wir haben ja da auch schon Daten, jetzt schüttest du mich mit noch mehr Daten zu, ja, und dann stimmen die auch wieder nicht. Wie schafft man es denn, dass die richtigen Daten bei den richtigen Leuten ankommen und in der richtigen Qualität? Ne? Also wie muss man da sich vorstellen, dass gibt es da eine Sicherungsmaßnahme, werden die geprüft? Gibt es am Beispiel eurer Plattform zum Beispiel Regelungen, welche Daten da überhaupt raus dürfen oder kann jeder mit seiner Excel oder seiner CSV-Datei ankommen? Wie schafft man das?
Also ja, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Also zum einen definiert letztlich derjenige, der die Daten braucht, ja, auch in welcher Qualität er sie braucht und ob sie nutzbar sind, so wie sie sind oder nicht. Also das heißt, es ist jetzt erstmal nicht so, dass wir sagen, Daten, die unter ein bestimmtes Qualitätsminimum fallen, die dürfen nicht auf die Plattform, sondern wir machen es eher sichtbar. Ne? Also du musst halt Datenqualität sichtbar machen. Also beschreiben, sind die vollständig, die Daten? Sind alle Daten vorhanden da drin? Stimmen die Daten? Sind die akkurat? Ja, sind die korrekt? Ist auch so eine Sache. Ja, also beispielsweise, wir haben mal Verkehrskameras in Freiburg, war das. Da haben wir Verkehrskameras ausgewertet, um in Echtzeit zu erkennen, wie viele Fahrräder fahren da eigentlich vorbei. Ne? Und bei uns kamen dann immer die Werte an und wir haben die Werte schön dargestellt in der Karte und irgendwann sind wir halt mal hingegangen und haben mal nachgezählt, so welche Daten kommen an, ja, innerhalb einer Stunde, wie viele Fahrradfahrer und wie viele fahren da wirklich vorbei und mussten feststellen, so ganz korrekt ist das nicht, was der Sensor da liefert. Ja, dann war da wirklich ein Delta. Das heißt, diese Korrektheit, die ist natürlich total wichtig und sind die aktuell und sind sie konsistent und so. Und wir machen so eine Datenprüfung, Qualitätsprüfung, wenn die Daten angebunden werden und können dann auch gewisse Kennzahlen zur Qualität an die Daten dranhängen, sozusagen als Metadaten, ja, um die Daten zu beschreiben. Letztlich sagen wir nicht, dann dürfen die Daten nicht hoch, sondern es kann ja durchaus sein, dass jemand trotzdem mit den Daten was anfangen kann, ja. Und der muss dann wiederum auf den Bereitsteller der Daten zugehen und sagen, du, pass mal auf, eigentlich sind die Daten ja ganz wertvoll, aber so wie die sind, helfen sie mir nicht, bitte liefer bessere Qualität, ne? Weil es klar, shit in, shit out, ja. Das gilt genauso für die digitale Stadt wie für alle anderen Dinge, die Daten nutzen, ja.
Und diese Gespräche über Datenqualität, die finden mit euch regelmäßig statt? Ist das also etwas, was standardmäßig bei euch ausgetauscht wird?
Ja, also notgedrungen. Wobei man auch sagen muss, der Ansatz, den wir immer empfehlen, ist wirklich vom Anwendungsfall herzukommen. Also viele Kommunen versuchen, so eine Art global-galaktisches, okay, wir erfassen jetzt alle Daten aus allen Fachbereichen, stellen die da rein, stellen sicher, dass die Qualität haben und so weiter. Also das erstmal so anzugehen. Und das ist halt eine Sisyphus-Aufgabe, ja. Das empfehlen wir niemandem, das so zu machen, sondern wir sagen immer, schau doch mal, was so deine wesentlichen Anwendungsfälle sind aktuell. Ja, ist es beispielsweise einen Klimaschutzplan oder ist es die kommunale Wärmeplanung oder ist es das Thema Starkregenereignis oder Katastrophenschutz und dann guck, welche Daten du brauchst und wer die hat, ja, und dann fängst du damit an und dann ist aber natürlich in notwendiger Konsequenz auch ein Prozessschritt, okay, in welcher Qualität liegen die Daten, ne? Kann man denen trauen? Wenn wir jetzt ein System aufbauen, was diese Daten auswertet und vielleicht auch einen Algorithmus, der bei einem bestimmten Schwellenwert einen Alarm auslöst oder irgendein Alert triggert oder so, dann müssen wir uns da schon darauf verlassen können, dass die Daten stimmen und dass die Qualität richtig ist und so. Das heißt, das verifizieren wir natürlich dann immer im Kontext dieser Anwendungsfallentwicklung.
Das ist super spannend, dass du das erwähnst, Use Case basiert. Denn das ist, glaube ich, etwas, was wir auch in anderen Podcast-Interviews schon mal durchaus angesprochen haben. Wenn man eine Data Act denkt und an die Möglichkeiten da aus Sicht der Nutzer, also derjenigen, die die Daten, die die Objekte haben und die Daten zusätzlich bekommen demnächst, dann auch dort ist unsere Empfehlung, macht das Use Case basiert. Ja? Fordert nicht einfach mal pauschal alle, ich will jetzt alle Daten haben. Das bringt einen eigentlich nicht weiter. Ne? Auch das war so oder ist eine Empfehlung. Macht das Use Case basiert. Guckt an, wo sind denn die interessantesten Daten, die mir jetzt zustehen zukünftig aus dieser Veränderung durch den Data Act und dann sich Use Case basiert weiterentwickeln. Und dann entwickeln sich alle möglichen weiteren Use Cases auch noch daraus, häufig, ne? Denke ich mal.
Und am Anfang, Hubertus, ne, ist es ja auch eine rechtliche Sache. Ne? Je weniger Daten ich habe, umso weniger muss ich mir über Rechtsgrundlagen Gedanken machen und dann jeweils prüfen. Und kann man vielleicht den Personenbezug nicht ausschließen, dann muss ich noch die DSGVO beachten. Und daran scheitern eben auch teilweise Projekte, in dem es dann heißt, ja, das ist ja, wenn ihr das alle wollt, das kriegen wir nicht hin. Ja, und dann lieber eben schauen, und das ist ja auch ein Befund, den wir schon in Projekten gesehen haben, ihr wollt auch viel zu viel, das kriegt ihr eh nicht hin. Macht doch Use Case basiert, guckt euch die 2, 3 Sachen an und macht es von da.
Ja, absolut. Und das Tolle ist, dass man aber sukzessive, also wir haben ja jetzt einige Städte, die schon wirklich eine Zeit lang unterwegs sind. Es gibt ja dieses große Förderprogramm, ja, MPSC, Modellkommunen, Smart Cities Made in Germany. Da sind einige jetzt schon seit 4 Jahren oder so unterwegs auf der Reise. Und da ist jetzt tatsächlich schon einiges entstanden an guten Beispielen, wo man sieht, ja, das geht tatsächlich. Ja, man kann tatsächlich einen bestimmten Prozess automatisieren oder man kann tatsächlich einen besseren Mobilitätsdienst anbieten oder man kann tatsächlich das Müllauto nur an die Tonne routen, die gerade voll ist und so weiter. Ja, also es gibt diese Beispiele. Und je mehr es davon gibt, umso mutiger werden dann auch diejenigen, die jetzt noch erst anfangen, sich auf diesen Weg zu begeben. Ja. Ne? Weil man sieht, ja Mist, der hat das doch hingekriegt, dann kriegen wir das auch hin. Ja, also das ist eigentlich, glaube ich, das ist ganz schön, dass da jetzt wirklich Dynamik entstanden ist.
Wie ist das denn so, wenn du, ihr seid ja auch im Ausland, außerhalb von Deutschland aktiv. Wenn du das mal so vergleichst, den Status in Deutschland, du hast es gerade erwähnt, es gibt schöne, gute Beispiele aus Deutschland, von deutschen Städten, im Vergleich zu, sagen wir mal, Frankreich oder den USA, wie ist da der Status? Können wir von denen lernen? Sollten die von uns lernen? Sollte man voneinander lernen? Wie seht ihr das?
Also ich würde sagen, es gibt europäische Länder, Frankreich gehört teilweise dazu, aber gerade so Holland, Skandinavien, die sind einfach, die haben weniger Berührungsängste und die sind viel schneller dabei, zwischen öffentlicher Hand und privaten Unternehmen zu kooperieren und dann eben auch so datenbasierte Ansätze umzusetzen. Also weniger Bedenkenträger, schneller im Doing. Also ich habe immer die Holländer als total pragmatisch und so let's do it irgendwie wahrgenommen. Ne? Und da sind dann auch echt coole Sachen entstanden, wie, ich weiß nicht, ob ihr die Energy Arena in Amsterdam kennt, ja, wo dann das Stadion genutzt wird, um wirklich als so eine Art Pufferspeicher für ein Quartiersenergiesystem zu dienen. Und wenn gerade Ajax spielt, dann wird halt das Flutlicht irgendwie dafür genutzt, ja? Also um die erneuerbare Energie dann genau zu konsumieren. Also total spannend, was da so passiert ist. Genau, in den USA war ich total, also ich war jetzt vor 2 Wochen in den USA und bin da mal so durch ein paar Staaten getingelt, um mir mal anzugucken, wo die da stehen. Und ich war total überrascht, dass die da wirklich ziemlich am Anfang stehen. Also da sind wir weiter als das, was in den USA passiert. Echt erstaunlich. Die haben natürlich hochspezialisierte Systeme von irgendwelchen proprietären Anbietern, ja, aber die sind nicht kommunenkonform. Und das Mindset in den USA, so wie ich das wahrgenommen habe, ist natürlich auch relativ stark so, dass du jetzt nicht einen Anbieter hast, der sich spezialisiert auf die Kommune, weil in der Kommune gibt es nicht so viel Geld zu holen. Ja, das war so in den USA, das wird immer mehr so sein. Auch zumindest aktuell sieht man, die Fördermittel brechen weg und so. Das heißt, die Anbieter, die konzentrieren sich dort auf auf Flughäfen oder auf private Gebäude, also irgendwie Real Estate und so weiter. Aber diejenigen, die sich auf die Kommunen konzentrieren, die sind, die Kommunen sind tatsächlich nicht so weit, wie wir in Deutschland sind. Das hatte ich mir tatsächlich anders vorgestellt. Fand ich ganz spannend.
Ja, insoweit seid ihr ja auch, du, Alanus, mit Decker ist ja ein gutes Beispiel eines jungen, innovativen Unternehmens, genauso wie sich die EU das vorgestellt hat. Im Grunde, wir wollen ja eine EU, junge Unternehmen, die da einen neuen Ansatz fördern, unterstützen. Das ist auch Zielrichtung des Data Acts. Also, und interessant aus deinem Munde zu hören, dass wir da in Europa gut aufgestellt sind. Das macht Mut. Jetzt rüber zu dir.
Das ist richtig, Martin. Das ist richtig. Ja, und was ich auch interessant finde, ich meine, natürlich in den USA gibt es weniger Bedenken, was Datenzugriff und Privacy und so weiter anbelangt. Ja, DSGVO, alles kein Thema. Und ich hätte gedacht, die sind da viel weiter, aber das sind halt alles wirklich komplett silohafte Systeme, ganz viel mit Fokus auf Security, Policing und so weiter. Ja, Palantir ist natürlich da überall unterwegs und vernetzt alle Daten, aber dass die Kommune, also für die Stadtentwicklung und für die digitale Daseinsvorsorge und für Infrastrukturbetrieb, Verkehr, Mobilität und so weiter diese Daten nutzt, das ist doch gar nicht der Fall.
Ja, ich wahrscheinlich ist es falsch, aber ich war vor 30 Jahren, habe ich mein Jahr in Amerika gelebt, in der Highschool und habe so ein bisschen mitgenommen, ja, du hast recht, diese Sicherheitsthemen, ich glaube, da haben die Amerikaner weniger Bedenken, aber wenn ich mir vorstelle, dass die Leute sich einverstanden erklären sollen oder dass sie überhaupt da einen Merit darin sehen, dass die Kommune Daten bekommt aus allen möglichen Quellen, um wieder den Bürgern was zurückzugeben, sei es auch nur öffentlichen Nahverkehr, der in vielen Städten gar nicht richtig vorhanden ist, in dem Sinne, wie wir ihn kennen, bin ich gar nicht so sicher, ob das nicht auch eine komische Idee ist für manche, dass das dann gar nicht so in dem Bewusstsein so drin ist. Vielleicht abschließend nochmal der Blick auf den Data Act und die Frage, ob du dir, was du dir wünschen würdest, was die Auslegung, was die Anwendung des Data Act angeht. Also gibt es, sagen wir mal, Forderungen von dir, von euch an die Bundesregierung, an unser neues Digitalministerium, wie man, ja, in welcher Weise wir da jetzt voranschreiten sollen oder was man da vielleicht anpassen oder ändern kann.
Also ich würde sagen, auch wird es diese Awareness, also die wirklich Potenzial, was in dem Data Act liegt für die Kommunen. Ich habe versucht, das mal so ein bisschen durchzudeklinieren. Das ist schwierig, das mal auszurechnen, aber es wäre total hilfreich, mal auch Eurozahlen dahinter zu legen. Ja? Wo geben wir eigentlich viel zu viel Geld aus an Daten, dass wir einsparen könnten oder in die andere Richtung gedacht, wo lassen wir einfach Mehrwerte liegen und heben sie nicht, weil wir eben die Daten nicht nutzen. Also das dafür so wirklich diese Awareness zu schaffen, das glaube ich wäre ein ganz, ganz wichtiges Element, ob das jetzt vom neuen Digitalministerium kommt oder einer nachgelagerten Behörde oder einer Kooperation oder wo auch immer. Aber das ist, glaube ich, das brauchen wir. Und dann braucht es natürlich gute Beispiele. Und da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht so ein Digitalministerium gerade jetzt mit den Mitteln aus dem Infrastrukturfonds, man darf ja hoffen, ja, vielleicht auch mal Präzedenzfälle in Vorreiterkommunen schafft. Also dass man sagt, wir geben mal so ein paar Fördermittel raus, ja, dass wir hier mal vielleicht 10, 15 Städte mal finanzieren, dass die sich wirklich mal bewegen in die Richtung, ja, und dass die Präzedenzfälle schaffen in den wesentlichen Bereichen der digitalen Daseinsvorsorge, um dort dann eben den Weg mal vorzubereiten, ja, und dann anderen zu zeigen, guck mal, so geht's, hier haben wir das gemacht, ihr könnt unsere Blueprints nutzen und ihr könnt darauf aufsetzen. Ich glaube, das wär ein starkes Signal.
Alanus, das war ein wunderschönes Plädoyer, sehr konkret. Wir werden das so wie möglich weitergeben an die entsprechenden Personen im Digitalministerium. Hoffentlich erhören Sie uns, denn wir hoffen das genauso. Wir brauchen diese Präzedenzfälle, wir brauchen Beispiele. Nichts ist überzeugender, als wenn der Nachbar bereits irgendwas erfolgreich umgesetzt hat, dann will ich das auch machen. Das ist genau diese Dynamik, die wir haben wollen. Und das ist auch die Dynamik, die sich die EU vorgestellt hat. Insofern hoffen wir auch, dass das nicht an den deutschen Grenzen hängen bleibt, sondern grenzübergreifend wir diese schönen Präzedenzfälle, du hast Holland angesprochen, Niederlande, die Runde machen und wir uns in spätestens einem Jahr wieder treffen und dann über viele, viele Präzedenzfälle auch für euch und mit euch sprechen können. Dir vielen Dank.
Insbesondere mit uns natürlich, ja.
Mit euch, genau. Nee. Also, Alain, das war super. Vielen Dank für das Gespräch. Hat richtig viel Spaß gemacht. Wir werden das sicherlich fortsetzen in geraumer Zeit und freuen uns auf ein Wiedertreffen in dieser Runde und danken dir nochmal sehr.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Hat Spaß gemacht. Danke euch.
Super, vielen Dank. Mir bleibt das Outro. Ja, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Bleibt dran, abonniert den Podcast, dann werdet ihr informiert, wenn wir wieder eine neue Folge draußen haben. Wir sind ja jetzt hier immer Montag früh am Start. Das werden wir auch noch eine Weile so beibehalten. Und ich freue mich dann schon auf die Fortsetzung, wo wir dann vielleicht auch über Daten sprechen können, die man aufgrund von Artikel 14 Data Act holt. Ja, und da gibt es ja auch nochmal so ein paar Möglichkeiten für die öffentliche Hand, ob das dann jetzt in eurem Use Case immer so sein mag, aber kann man gesondert drüber sprechen. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke euch beiden auch.